Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Haben Sie mich vermisst? Ja, willkommen beim Boxengeflüster, der, ich glaube, es ist dieses Jahr die vierte Episode, zu der wir uns treffen. Und wir wollen heute mal ein bisschen über die Machtverhältnisse in der MotoGP sprechen. Was können wir nach den Tests von Buriram, von Sepang und von der MotoGP allgemein in ihrem letzten Jahr mit dem klassischen Reglement so sagen? Was können wir da festhalten und vor allem, wie wird die Saison oder wie könnte die Saison verlaufen? Es gibt da einiges, über das wir sprechen müssen. Und es tut mir leid, dass es die letzten Wochen ja nicht ganz so geklappt hat bei mir. Es liegt einfach daran, der Umzug ist anstrengender als man denkt, wenn man so ein halber Messi ist wie ich. Ja, man hat dann sehr viel angesammelt und dann braucht Zeit und ihr kennt das sicherlich und dann hat man nicht so viele Freunde wie ich. So traurig, muss ich erstmal was trinken. Aber ihr kennt's, Umzüge sind Stress und habe ich definitiv unterschätzt. Aber jetzt sind wir hier, ich habe endlich wieder Zeit für euch. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich hatte beim Buriram-Wochenende, ehrlich gesagt, ich habe es mir nicht mal angeguckt. Oh Mann, ein Speedweek-Reporter, der das nicht anguckt, das ist eigentlich ein Kündigungsgrund. Kündigungsgrund! Aber alles halb so schlimm. Du musst nicht jedes Rennwochenende verfolgen, ins kleinste Detail. Denn eigentlich war diese Episode eher gedacht für die Tests-Episode und man kann sich ganz viel daher ableiten. Und deswegen ist vom Renngeschehen her nicht wirklich viel Neues gekommen. Und jetzt schon die Leistung von Fahrern zu bewerten nach einem Rennen, um Gottes Willen, also kommt mir nicht damit an. Also ich meine, ich mache das zwar gerne oder habe ich früher auf GP-Display gerne gemacht, aber das macht man nicht. Ja, und wir fangen erstmal mit den Verlierern an. Und ich habe da mal so ein bisschen meine Glaskugel aufgemacht. Und ja, wenn wir über Verlierer reden, es gibt zwei Verlierer, meines Erachtens. Es gibt zwei Verlierer der MotoGP. Fangen wir erstmal mit dem offensichtlichsten an. Ihr werdet jetzt sicherlich nicht überrascht sein, wenn ich sage, es handelt sich dabei um Yamaha. Ja, Überraschung gelungen, oder? Na, also das seid ihr richtig platt. Ja, Yamaha, das war ja abzusehen mit dem neuen Motor, den man dort gebracht hat, dass das eine Katastrophe wird, dass man aber so dermaßen, ich sag mal, reinscheißt, weil anders kann man es nicht sagen. Ja, das, also ich könnte jetzt auch einen kleinen Schwenk machen zur Formel 1 und zu Honda. Aber das ist wieder ein anderes Thema und da bin ich kein Experte drin, weil die Formel 1, die verfolge ich nur am Rand. Ich habe seit Jahren eigentlich kein Rennen mehr davon angeschaut. Wäre eigentlich auch mal wieder Zeit dafür, aber ist egal. Yamaha. Man hat dieses Jahr ohnehin Risiko genommen. Aber ich verstehe es trotzdem nicht, warum hat man dann den armen Toprak Razgatlioglu geholt, der gekocht hat übrigens. In seinem ersten Rennen ist er vor Jack Miller gelandet. 8 Sekunden hat er den deklassiert. Fragt mich nicht, wie der das gemacht hat. Fragt mich nicht. Ich habe mir die Interviews nicht angeschaut und durchgelesen. Aber man muss einfach mal aus der objektiven Warte sagen, Jack, also das war ein Wochenende nix. Und Toprak hat sich ordentlich rausgeholt. Also, ne, wenn ich hier gerade so die Zeiten sehe, 3 Sekunden hinter Vinales, das ist jetzt ja auch nicht gerade so ein Sonntagsschläfer, von der MotoGP. Also Respekt, Toprak, aber warum hat man ihm so eine Gurke hingesetzt? Also, da kann man sich nur an den Kopf greifen. Wir wissen alle, Toprak kann mehr. Wir wissen, Toprak gehört zum Kaliber eines Marc Marquez. Aber, und das ist das große Aber, es stört mich, dass er mit so einer Gurke von Yamaha rumfährt. Warum macht man das? Ich weiß es nicht, ich weiß es ehrlich nicht. Die hätten irgendjemand anderen Erfahrenen draufsetzen sollen. Selbst Augusto Fernandes, der ist ja auch dann schon 3 Jahre in der MotoGP gefahren, hätte vielleicht das Motorrad wenigstens ordentlicher mitentwickeln können. Aber Toprak, der macht keine Entwicklungsarbeit. Der gewöhnt sich jetzt an ein Klassement, was in einem Jahr eh wieder abgeschafft wird. Der fährt MotoGP vielleicht, weil er es wirklich wollte. Und gedacht hat, Yamaha kann vielleicht gute Bikes machen. Yamaha kann das auch. Wenn es vor 10 Jahren gewesen wäre. Wir kennen die Defizite seit jeher. Und, ja, und es fehlt überall bei Yamaha. Es fehlt an Topspeed. Also man sagt so 10 km/h. Da lachen die jetzt in der Formel 1 wieder drüber, weil dort fahren die 50 km/h Unterschiede auf Geraden heraus. Aber, ja. 10 km/h ist in der Motorradwelt eine Welt, weil das musst du in Kurven rausholen. Und das war einst die Stärke von Yamaha. Ich würde behaupten, das ist nicht mehr so. Da ist man nur noch Durchschnitt, wenn nicht gar schlechter geworden. Und im hinteren Mittelfeld. Und vor allem, ich weiß nicht, wie es euch geht, als die Bikes vorgestellt wurden, schon bei den Testfahrten. Ich habe immer wieder gedacht, boah, früher, wenn du dieses Motorrad-WM-Buch von Friedrich Kirn durchgeblättert hast, so 2003 bis 2005 und 6 und so weiter, da hab ich immer WCM bewundert. Das war so ein Hinterwäldler-Hersteller, der mit Superbike-Motoren, die aufgemotzt waren, von Yamaha gestartet ist, ein eigenes Chassis gebaut haben. Ich habe die Typen bewundert, weil die haben wirklich Leidenschaft gemacht. Aber die Yamaha erinnert mich echt so ein bisschen dran. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn du eine 2003er Yamaha nimmst, die ist genauso, also wenn die 20 Jahre entwickelt worden wäre, wäre die vielleicht schneller als das, was heute rumfährt. Just saying, meine Meinung, Yamaha eindeutig der Verlierer. Fabio Quartararo wurde mit einer halben Minute Rückstand 14. Also ich glaub, ihm ist es inzwischen ohnehin völlig Boogie, wohin die Reise geht mit Yamaha. Ich glaube, er hat richtig realisiert, schon vor Saisonstart, deswegen wird er mit Honda in Verbindung gebracht, dass Yamaha nicht in der Lage ist, zumindest dieses Jahr was Ordentliches zu bauen. Und man muss ehrlicherweise sagen, ich bezweifle auch, dass das mit dem ersten 850er Bike besser wird. Ja, wobei, da hat man vielleicht eher eine Motorenbasis, die man von der Serie her kennt. Da könnte es was werden, aber ganz ehrlich, ich glaube irgendwie nicht so richtig dran. Also Yamaha bringt da zwar Expertise mit, aber so richtig an einen Erfolg glaube ich bei Yamaha aktuell nicht, weil man ist weiterhin in einer komplett veralteten Struktur. Man müsste eigentlich die ganze Abteilung aus Japan zumindest in großen Teilen nach Europa verlagern, weil dort spielt sich nun mal das Hauptgeschehen ab. Man müsste viel stärker mit den europäischen Ingenieuren arbeiten, aber ja, die besten Ingenieure der Welt sprechen anscheinend nicht mehr Japanisch. Muss man mal so festhalten. Ist, glaube ich, sogar ein guter Spruch für den Titel heute. Und wir haben den zweiten Verlierer. Also das Yamaha, das war offensichtlich, dass das passiert. Wir haben einen zweiten Verlierer und der nennt sich Ducati. Darauf erstmal nochmal einen Schluck trinken. Wundervoll. Also ihr müsst wissen, ich habe heute die Wohnung zusammengebaut, also meinen Arbeitsplatzbereich. Es ist toll. Ich kann endlich wieder ordentlich arbeiten. Ich kann auch stehen. Ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Es ist so schön. Und es kann auch sein, dass gleich mein Wecker anspringt, weil ich mich vorhin mal kurz rumgelegt hatte. Und ist egal. Wir machen weiter im Text. Also, Ducati. Jetzt habe ich euch schon wieder so eine halbe Minute nur voll gelabert und es geht weiter. Ducati ist ein Verlierer. Warum? Man hat es am Anfang der Saison nicht so richtig wahrhaben wollen, weil die Ducatis, die waren eigentlich bei den Tests sehr stark und auch ich hatte den Eindruck, oh Mann, die können wirklich gut. Aber Buriram hat gezeigt, oh, Ducati ist eine, Sepang ist eine Ducati-Strecke. Buriram hat andere Stärken und da war ein anderes Bike stärker und zwar deutlich stärker. Wir haben beim Sprintsieg einen Marc Marquez, der wieder das Beste rausgeholt hat. Er hätte auch höchstwahrscheinlich um ein Podium fahren können. Falls ihr es jetzt nicht wisst, was passiert ist, Marc Marquez ist ein bisschen weit gegangen und Buriram hat sehr aggressive Curbs. Also der hat sich richtig in den Platten reingefahren, der hat sich seine Felge deformiert. Das habe ich so in der Form noch nie gesehen, aber das ist passiert. Er konnte nicht weiterfahren und das Rennen war beendet für ihn. Aber Marc Marquez war so der Einzige, der richtig konkurrenzfähig war über die ganze Zeit. Man hatte ja auch so ein kleines bisschen die Hoffnung, dass Francesco Bagnaia wiederkommt. Aber ganz ehrlich, wir haben wieder den Bagnaia gesehen. Ja, der nicht so auf der Höhe war. Also Neunter im Sprint, im Rennen, wo war er auch Neunter? Also für einen Werksfahrer war das nicht gut. Fabio Di Giannantonio hat ja die Feuern rausgeholt für Ducati punktemäßig. Mit Platz 6 im Rennen und Platz 8 im Sprint, immerhin 12 Punkte. Aber ich sag mal so, wenn Platz 6 und 8 von einem Ducati-Fahrer, lass mal Marc Marquez mal außen vor, das Beste war, dann ist bei Ducati eigentlich einiges on fire. Denn das war keine gute Leistung einfach. Also es ist eine gute Leistung für die MotoGP, aber es war ein Wochenende, bei dem Ducati richtig federn lassen durfte. Und ich glaube, es war auch eines der ersten Rennen, in dem kein Ducati-Fahrer ganz oben ausschließlich auf dem Podest stand. Ich meine, wir hatten ja 2024, 23, da standen ja fast ausschließlich nur Ducati-Fahrer auf dem Podium. Ne, da war es schon eine Seltenheit, dass mal eine Aprilia oder eine KTM dann auf dem Podium stand. Wir haben dieses Wochenende das erste Mal seit, fragt mich nicht, seit Monaten, Jahren, dass keine Ducati auf dem Rennpodium stand. Wartet mal ganz kurz. Kann das sogar gewesen sein, dass wir das letztes Jahr hatten? Valencia war es nicht, Portugal war es auch nicht, war es Australien? Nee, Malaysia glaube ich auch nicht. Also ihr seht, ich bin heute nicht so zahlenmäßig aufgelegt, aber Fakt ist auf jeden Fall, Ducati hat ein paar Probleme und die gilt zu lösen. Und vor allem, wenn man sieht, wo wieder Francesco Bagnaia fährt. Ja, also er hat wieder große Reden geschwungen, muss man sagen. Also er hat gesagt, oh, ich habe wieder das Gefühl, das ist genau die Richtung, die ich will. Und dann so auf die Fresse zu fliegen. Ja, Bagnaia, glaube ich, wird nächstes Jahr keine Ducati mehr fahren. Also ich glaube, da ist jetzt zu viel Wasser den Bach runtergeflossen. Also das glaube ich nicht. Aber das sind andere Diskussionen, die möchte ich hier heute in diesem Podcast nicht aufmachen. Vielleicht ein andermal. Ja, was haben wir denn noch? Wir haben MotoGP Thailand. Ja, das sind eigentlich so die zwei Verlierer. Dann haben wir zwei Hersteller, die sind dort, wo man sie erwartet hat. Wir haben zum einen KTM, wo wieder einmal Pedro Acosta die ganzen Feuern aus dem Kohlen holt. Brad Binder ist Siebter geworden. Das ist okay. Das kann man machen. Und die Tech 3-Jungs, wie immer, Tech 3 ist ja schon seit jeher eher ein bisschen weiter hinten zu finden. Acosta hatte auch seinen ersten Sprintsieg geholt. Da möchte ich vielleicht auch ganz kurz drüber sprechen. Über die Aktion von Marc Marquez, also rausgedrückt wurde. Ich finde es richtig. Und ich finde auch die Reaktionen, finde ich ein bisschen daneben von allen Parteien, muss ich mal ehrlicherweise sagen. Weil da gibt es wieder Leute, die, Ich weiß nicht. Also ich finde es persönlich richtig, dass da gesagt wurde, hier bitte eine Position zurück, weil das war kein sauberes Manöver. Und ich finde das in der heutigen Zeit in Ordnung, ne? Es war einfach too much und die Fahrer müssten da eigentlich dann selber drauf kommen und sagen, hier, okay, das war Mist, ich gebe die Position freiwillig wieder her, aber nur die Position, ne? Und dann mache ich das aber auch so clever, dass ich eine Stelle finde, wo ich dann halt einmal weit gehe, lass den vorbei und ziehe halt in der nächsten Kurve mit einem Geschwindigkeitsüberschuss wieder rein. Ich habe dann meine Position ja kurz hergegeben. Das ist mit den heutigen MotoGP-Bikes und den Ideallinien und so leider ganz schwer geworden. Deswegen gibt es ja die Reglementänderung. Aber Marc Marquez hat hier meines Erachtens einfach einen Fehler gemacht. Passiert. Sieht auch ja eigentlich den Fehler ein. Aber dann gibt's Acosta, der sagt, boah, ich fühle mich mit dem Sieg nicht gut. Oder Marquez, ja, man hat mir den Sieg geraubt. Nein, das hat man nicht. Man hat einfach klipp und klar gesagt, hier Leute, das Manöver, das war nicht ganz korrekt. Es war eine kleine Strafe, fand ich. Es gibt, ich erinnere mich früher noch, da gab es Strafen von 3 Sekunden oder Long-Lap-Penalty. Ne, da hat man das sehr human gestaltet. Deswegen, Leute, regt euch nicht so auf. Das ist so. Wenn ich jemanden überholen möchte, dann möchte ich das sauber machen. Wir sind nicht mehr in den 90er oder 2000er Jahren, wo man da auf Kommbruch raus einen Kollegen von der Strecke schieben muss. Früher war es ja auch so, dass dort, wo Acosta dann durchgefahren ist, dort ist heute Asphalt. Da war vor 20 Jahren eine Wiese, da bist du gestürzt. Punkt. Und dann wäre das Rennen vorbei gewesen und dann wäre die Diskussion groß gewesen. Oh, Marc Marquez hat jemanden rausgedrückt. Das hat man heute alles schon zum großen Teil gar nicht mehr. Insofern möchte ich die Diskussion hier jetzt beenden. Also, ich diskutiere damit gar nicht und nehme erstmal einen Schluck. Und muss nachfüllen. So. Und dann haben wir Honda. Ich kann zu Honda ehrlich gesagt gar nichts sagen. Ich kann zu Honda gar nichts sagen, weil die haben sich unauffällig verhalten. Also Marini 10. Zarco 11, Moreira 13, was war mit mir? Ja, mir wahrscheinlich wieder mal gestürzt, hurra. ja, also ich kann dazu nicht viel sagen, weil wie gesagt, ich habe mir die Rennen nicht angeschaut. Ich denke, Honda hat einen Schritt nach vorne gemacht. Aber das Problem ist halt wirklich, dieses Jahr, glaube ich, wird ein Hersteller bis zum Ende reinbuttern, dass er den WM-Titel hat. Und dann ist erstmal wieder ein bisschen der Hype vorbei. Und das ist für mich Aprilia. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Und die haben Buriram sehr starke Leistung gezeigt. 4 von 5 Fahrern in den Top 10, exklusiv Acosta, das waren die schnellsten Piloten an dem Tag. Besecki gewonnen. Fernandes auf 3, Martin auf 4, Ogura auf 5. Schön auch, dass Jorge Martin wieder voll genesen ist und hier ein solides Rennen gezeigt hat mit Platz 4. Der wird sich vielleicht dann doch nochmal umgucken und überlegen, ja, ist das so ein cooler Move zu Yamaha? Oder mache ich vielleicht doch nochmal Best Buddy mit Aprilia? Aber Aprilia hat ja einen neuen Lieblingsfahrer. Also, eine ganz interessante Kiste ist das auf jeden Fall. Ogura auf 5, solide. Letztes Jahr schon gut gewesen. Wird interessant sein, ob er es weiterhin halten kann, diese Pace. Man muss dazu auch sagen, Buriram ist eine Strecke, die liegt Aprilia relativ gut. Na, also, wir haben das schon letztes Jahr gesehen. Wir haben das tendenziell auch die Jahre vorher gesehen, dass die Aprilia hier eine gute Leistung zeigt. Bezzecchi natürlich hier mit dem Sieg hat direkt bewiesen, ja, erstens Aprilia siegfähig Und zweitens, er kann's. Also, ja, ich weiß nicht, was man da noch groß sagen soll. Außer, dass man sagen kann, große Enttäuschung auf jeden Fall Ducati und Yamaha. Ich weiß halt nicht, was ich jetzt zu Aprilia groß erzählen soll, weil einerseits, es war etwas überraschend, dass vor allem Martin direkt wieder so kochen kann. Damit hab ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und zum anderen, was willst du jetzt groß sagen? Aprilia hat dieses Jahr am meisten und hat halt am meisten investiert, finde ich. Und dort angesetzt, wo man letztes Jahr aufgehört hat, nämlich das beste Bike zu liefern. Ich denke auch, Aprilia wird dieses Jahr reinbuttern ohne Ende nochmal. Könnte aber auch sein, tendenziell, dass dann das Budget oder das Entwicklungsbudget für die Saison 2027 mit dem neuen Reglement, dass man dort dann erstmal ein bisschen schwächer wieder aufgestellt ist. Aber das ist ja scheißegal. Aprilia wartet seit 10 Jahren auf dem Titel und man möchte den Dauerrivalen KTM, dem ist man entflohen. Ne? Also das muss man auch mal sagen. Ich weiß, ich mache mir jetzt ein paar wenige Freunde bei KTM. Man muss aber einfach sagen, Aprilia hat hier den besseren Job die letzten Jahre gemacht und hat einfach, ja, das bessere Bike jetzt gerade hingestellt. Würdest du einen Acosta oder einen Marc Marquez draufsetzen, die könnten noch mal ein Stückchen mehr holen, aber und den Unterschied ausmachen. Aber wie gesagt, das ist einfach meine Meinung dazu. Und ja, wenn Aprilia das dieses Jahr hält und wir müssen die ersten Rennen abwarten. Also ich würde sagen, wir fahren ja jetzt dieses Jahr. Wie sieht der Kalender aus? Wir gehen erst nach Brasilien. Das ist eine Strecke, da hat keiner irgendwie Daten. Das ist ein neues Ding. Müssen wir gucken, wie es wird. Nächste Woche übrigens schon. Dann geht's ab in die USA, zu Austin. Dann Katar. Katar könnte nach aktuellem Stand vielleicht auf der Kippe stehen. Aufgrund des USA-Iran-Konflikts? Fragezeichen. Wissen wir alles nicht. Dann haben wir den Europa-Auftakt. Also ich denke, mindestens die bis Jerez wissen wir dann. Also das vierte oder fünfte Rennen. Je nachdem, ob Katar ausfällt oder nicht. Da wissen wir Bescheid, wie die Kräfteverhältnisse tatsächlich sind. Und dann können wir auch die Prognose starten. Ja, okay, hier, das wird dieses Jahr vielleicht nicht Marc Marquez werden, sondern jemand anderes. Und Marc Marquez hat wieder das Dilemma. Er sitzt vielleicht wieder nicht auf dem besten Bike, das es gibt. Und Aprilia wird definitiv sich kein Marc Marquez leisten können. Das glaube ich nicht. Also da gibt es so viele Gerüchte und Sonstiges, wo sich die Kollegen in Spanien und Italien überschlagen. Das glaubt ihr nicht. Ja, soweit ist erstmal mein erster Jahresrückblick auf die MotoGP in Buriram, auf die Tests in Buriram. Die ersten Eindrücke, die man so gewinnen konnte in diesem Jahr. Genau. Und wie gesagt, ich versuche dann wieder alle 2 Wochen den Podcast rauszubringen. Vielleicht nächste Woche schauen wir uns mal die kleineren Klassen an, was ich davon halte. Weil da gibt es ja auch vielleicht die ein oder andere kleine Änderung in Zukunft. Da möchten wir vielleicht auch mal drüber sprechen. Genau. Vielleicht auch noch ein paar Nachworte zu dem großen Liberty Media Aufruhr, dass Phillip Island nicht mehr stattfindet. Da muss ich nochmal einen Schluck nehmen. Weil das war ja das große letzte Thema für mich vor 3 Wochen gewesen. Und da möchte ich nochmal ganz kurz einen Nachkommentar abgeben, weil gleich geht auch mein Backup garantiert an. Nö. Nö, er geht nicht an. Ich hab's gewusst. Er geht's an. So, wieder zurück zum Thema. Ich hatte ja vor 2, 3 Wochen ein bisschen gerantet, weil ich persönlich fand, wir brauchen Phillip Island und Co. Ich bin inzwischen so ein bisschen der Meinung, wir brauchen aber auch ein bisschen den Geist der Veränderung. Wir müssen die MotoGP zeitgemäßer machen. Ne? Früher war es so, dass auf Straßenkursen gefahren wurde, die heute natürlich viel zu gefährlich sind. Heute haben wir aber einfach andere Maßnahmen, die es da gibt. Natürlich, Phillip Island ist eine ikonische Strecke, gebaut in den 50er Jahren, only für Motorradrennen. Und sie hat uns immer begeisterte Rennen geliefert. Aber wir müssen auch bereit sein zu Veränderungen. Und ja, da tut es natürlich weh, wenn man eine Strecke, die man seit 30 Jahren fest im Kalender hat, wenn die dann rausfällt. Und das hat vielen Fans, wie mir beispielsweise, ich meine, ich bin 30 Jahre, ich kenne kein Leben ohne Phillip Island, keine MotoGP ohne Phillip Island, wenn ich alleine an das Jahr 2000 zurückdenke. Legendary Duel, Shinya Nakano, Olivier Jacques 2000, wir haben so viele Erinnerungen. Behalten wir doch einfach diese Erinnerung von Phillip Island in unseren Gedanken und freuen uns einfach auf Erinnerungen, die eine neue Location bringen kann. Und vielleicht auch aus rein marketingtechnischer Sicht, ich persönlich, ich würde mir vielleicht eher zutrauen, als Gast nach Adelaide zu fahren oder zu fliegen und dort mir das Rennen anzuschauen. Ich meine, wir können ja mal ganz kurz gucken, wie teuer das wäre. Ich weiß gerade nicht, wie die Seite hieß. Gucken wir gleich mal nach. Aber jedenfalls, ihr müsst halt verstehen, zu Phillip Island zu kommen, als jemand, der nicht Australier ist und nicht ortskundig ist, das ist schon eine Herausforderung. Und ich gucke jetzt mal ganz kurz nach. Wenn man das jetzt ein halbes Jahr vorher bucht, ist das ziemlich teuer. Meine Güte. Boah. Australien ist immer teuer. Aber sagen wir mal, ich fliege im Juli hin und 2, 3 Wochen später finde nach Australien, fliegst, da bleibst du ein bisschen länger, will ich halt wieder zurück. Ich fliege Economy, ich bin ein Erwachsener, keine Kinder. Und ich sage, ich fliege von Prag aus. Uiuiui. Das ist ja, na, da bist du schon, okay, je nachdem, bist du so bei 1500 Euro. Mit 2 Zwischenstopps. 40 Stunden unterwegs. Halleluja. Ein Zwischenstopp 1600 Euro. Also ihr merkt, es ist schon ziemlich schwer, dorthin zu kommen. Dafür ist es eher möglich, dass ich mir sage, nächstes Jahr, das vielleicht dann am ehesten, dass ich mir das Rennen in Katar anschaue, weil das ist eine Szenerie, die möchte ich einfach mal selbst erleben. Aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Ne? Ihr müsst auch gucken, dass ihr die Fans rankriegt. Und Phillip Island hat nun mal das Problem, dass die Infrastruktur wirklich nicht zeitgemäß ist für so ein Großevent. Und du möchtest dem Sport natürlich so viel Liebe geben und so viel Menschen zeigen, wie es geht. Und da ist Phillip Island einfach von der Infrastruktur her am schwächsten gelegen. Ne? Ich kann ja auch noch mal hier kurz Google Maps aufmachen, gebe hier Phillip Island Street Circuit ein. Es gibt eine, ich glaube, es gibt eine Zufahrtsstraße, so richtig, oder? Zumindest das, was ich weiß. Ja, es gibt eine Zufahrtsstraße. Ich muss mal kurz hier den Verkehr ausschalten. Und die ist einspurig, jawohl. Eine Zufahrtsstraße vom Festland, dann hast du natürlich noch Fähren und so. Aber ich sag mal so, du fährst jetzt keine Fähre unbedingt damit rum. Jetzt bin ich gerade bloß auf der Suche nach der Rennstrecke. Ach, hier ist, also es ist wirklich nicht das, es ist wirklich infrastrukturell nicht das Schönste. Und so tut's mir leid, dass wir eine Strecke an der Küste verlieren, aber es ist halt einfach auch Zeit, dass wir zeitgemäß werden. Insofern, Leute, lasst euch nicht unterkriegen. Packt noch eure Kartons ein bisschen aus. Ich habe hier noch ein paar da liegen. Und euch noch ein schönes Wochenende. Bis später. Ciao.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. We'll be right back.